Ich lese Jesaja 42, die Verse 1 bis 9 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Und ihr könnt entweder hier vorne oder im Programmblatt mitlesen. Seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verklimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. So spricht Jahwe, Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, Leben und Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Diese Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Den Götzen gebe ich nicht mein Lob. Seht, was ich früher sagte, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir.
Vielen Dank, Mareike. Clemens hat mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Wenn er von einem Nobelpreisträger noch nicht erfahren hat, wie Gerechtigkeit funktioniert, dann ist ja die Frage, was kommt heute Morgen? Aber das Gute ist, ich bin nicht dafür zuständig, jetzt sozusagen ähnlich was abzuliefern wie dieser Nobelpreisträger, sondern wir werden sehen, es gibt jemanden, der weit besser ist als jeder Nobelpreisträger, und das ist Jesus. Und der hat tatsächlich eine Lösung für dieses Problem geschaffen, beziehungsweise schafft eine. Vielleicht nicht für das Kuchenstück hier auf Erden, aber für das viel Größere. Vor ein paar Wochen saßen Christina, meine Frau und ich bei 25 bis 30 Grad, ich denke schon, am See Genezareth, so ungefähr war das, in Israel, und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und es richtig genossen, die letzten Urlaubstage dort in Israel. Und das war so am Ende unserer Zeit. Und ich habe, uns hat super viel in Israel fasziniert, aber eine Sache, die fand ich persönlich so richtig cool, dass es wirklich gefühlt an jeder Ecke und Kante in Israel was zu entdecken gab. Also hier mal eine Höhle, da eine Ruine, da ein Zufallsfund einer antiken Stadt, die ist vor 10 Jahren, die war noch gar nicht entdeckt. Also irgendwie gefühlt ständig irgendwas auf biblischen Spuren oder was weiß ich, auf irgendwelchen antiken Spuren. Und zumindest bei mir ist noch dieses Gen vorhanden, dieses Forschergen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht so eher die Jungs unter uns aus eurer Jugend. Ja? Wenn man irgendwie so einen Schatz finden kann oder macht man sich so auf die Suche, man sucht. Also irgendwie ist das bei mir getriggert worden, dieses Gen. Und irgendwie dachte ich so, ich muss unbedingt was entdecken. Ich muss unbedingt irgendwie was mitnehmen. Und ich bin auch ganz oft, zum Leidwesen von Christina, mit diesem Blick rumgerannt. Wir waren zum Beispiel irgendwo in der Wüste und ich bin die ganze Zeit da so rumgerannt, weil ich dachte, ich muss irgendwie was entdecken, was vor mir noch keiner gesehen hat. Also irgendwelche Münzen oder Relikte oder, keine Ahnung, Ruinen oder sonst was. An einem Tag sind wir dann an dem Ufer vom See Genezareth langgewandert und im Moment ist so, da herrscht schon seit 5 Jahren oder so, hat es kaum geregnet, das Wasser vom See Genezareth ist richtig zurückgegangen und das heißt, es ist relativ viel Ufer freigelegt, was halt vor ein paar Jahren so noch nicht freigelegt worden war, und ich dachte, Mensch, das ist die Chance, das müssen wir ausnutzen, und dann sind wir da langgewandert und es war relativ steinig, also wer jetzt denkt, so schön am Strand, ne, so Füße im Wasser ein bisschen und die Sandalen über die Schulter geworfen und so war es nicht. Es war felsig, es war steinig und man musste aus dem Grund schon die ganze Zeit auf seine Füße gucken, weil man im Grunde ja sonst voll gestolpert wäre und nicht klargekommen wäre. Und das haben wir dann auch notgedrungen gemacht. Aber bei mir, erinnert euch, war ja dieses Forschergehen so getriggert. Das heißt, ich habe auf meine Füße geguckt und dachte, irgendwas wird da liegen. Irgendwas werden wir entdecken. Irgendwas, ein altes Boot aus Jesu Zeiten oder so. Wir kommen in die Geschichtsbücher, keine Ahnung, die Funks. War nicht ganz so, aber wir haben was gefunden. Einen alten Schädelknochen von einem Tier. Ja. Und das war wirklich besonders für uns. Der lag da plötzlich und gefühlt lag der da auch schon tausende von Jahren. Und dann dachten wir, ach, wir machen das mal so ganz gut. Wir nehmen den einfach mal und gucken uns den näher an. Und beim Hochheben ist das Ding auseinandergebrochen. Also der war wirklich schon ein bisschen älter. Wir konnten leider nicht feststellen, zu welchem Tier der mal gehört hat. So gut sind wir nicht in Biologie. Aber wir haben ihn ja auch liegen lassen und sind hinterher weitergegangen, weil es doch ein bisschen komisch war, so ein Eselskopf oder ich weiß nicht, was das war, dann mitzunehmen. Aber zumindest für einen Moment lang war unser Forscherdrang, zumindest mein Forscherdrang, befriedigt. Wir konnten mit dem Ergebnis nach Hause gehen. Wir haben etwas entdeckt, wir haben etwas gefunden. Lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähle ich das? Weil ich deutlich machen will, dass wir Menschen normalerweise nur dann etwas entdecken können, wenn wir genau hinschauen. Oder man könnte es auch so sagen, damit wir Zusammenhänge verstehen, damit wir etwas sehen, damit wir etwas begreifen, braucht es in der Regel unsere Aufmerksamkeit. Es gibt mal so Zufallsfunde nebenbei, aber das ist die Ausnahme. Ich denke, auch dieser Nobelpreisträger wird sich schon sehr viel Zeit genommen haben, seine ganze Aufmerksamkeit auf diese Fragestellung gerichtet haben, um dann was zu entdecken und zu verstehen. Und wisst ihr, das ist ja etwas, was wir uns manchmal gar nicht so bewusst machen. In der Welt, in der wir uns befinden, mehr als jemals zuvor, wir leben in einer Zeit, wo das so noch nie der Fall gewesen ist, kämpfen jeden Tag alle möglichen Leute, Unternehmen um unsere, um deine Aufmerksamkeit. Unternehmen wollen deine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails hast du in den letzten Tagen zu Black Friday bekommen? Ich habe glücklicherweise einen guten Spamfilter, aber es waren so viele. Warum? Weil die deine Aufmerksamkeit haben wollen für ihre Sonderangebote, damit du dann hoffentlich diese Sonderangebote auch kaufst. Unternehmen, Werbung ist darauf abgezielt, dass sie unsere, deine Aufmerksamkeit kriegt. Ständig. Das ist das Ziel. Dein Smartphone will deine Aufmerksamkeit. Jede App, wenn sie denn freigeschaltet wird mit Benachrichtigungen, will deine Aufmerksamkeit. Hier, du musst wieder das machen. Hey, denk dran, du sollst das machen und so weiter. Soziale Medien oder Medien überhaupt. Was wollen soziale Medien? Was willst du, wenn du was postest in den sozialen Medien? Sicherlich nicht Google was Gutes tun. Du willst Aufmerksamkeit. Du willst, dass einzelne Leute das sehen, lesen und denken, ach, wie schön, oder darauf reagieren oder was auch immer. Auf jeden Fall willst du ein Stück von dem Zeitkuchen, den jeder von uns jeden Tag hat. Und jetzt kommt's, glaub es oder nicht, Gott möchte ebenfalls unsere und deine Aufmerksamkeit. Und das ist nicht anders heute, das war auch schon damals zu den Zeiten von Jesaja so. Gott möchte, dass wir Menschen seiner Botschaft zuhören, dass wir genau hinsehen, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Und deshalb startet dieser Text, den wir heute haben, was übrigens das erste Lied, sogenannte Lied, das erste Gottesknechtlied, so nennt man es in der Theologie, ist von vieren insgesamt, startet mit einem ganz deutlichen Aufruf, nämlich seht. Seht hin, schenkt dem, was da jetzt gleich kommt, eure volle Aufmerksamkeit. Ich weiß, man überliest das schnell, aber das sollte man nicht überlesen, weil das auch in diesem Kontext, in dem steht, so deutlich ist. Das Bild ist im Grunde das, Gott steht vor seinem Volk und plötzlich hebt er seinen Finger und seinen Arm und sagt, da, guckt dahin, seht. Und was sollen wir sehen? Worauf zeigt Gott? Und das steht direkt dahinter. Seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Da sollen wir hingucken. Für den Moment, aber vielleicht nicht nur für den Moment, sondern vielleicht auch beständig. Da sollen wir hingucken auf seinen Diener, auf seinen Knecht. Und wir sollen dieser Botschaft, dem, was Gott da verkündigt, volle Aufmerksamkeit widmen. Jetzt spulen wir einmal kurz ans Ende des Textes vor, an Vers 9. Und was steht in Vers 9 sozusagen am Ende von diesem Lied? Ich sag ja, Jesaja ist ein cooler Typ, der hat mit Worten und poetisch und so, der hat es voll drauf gehabt. Der macht sozusagen eine Inklusio, so nennt man das, glaube ich, stilmittelmäßig. Da steht es wieder, seht. Und das bedeutet in diesem Fall, seht, was ich früher gesagt habe, ist eingetroffen. Aber jetzt, mit dem, was ich da gerade erzählt habe von diesem Knecht, mache ich etwas Neues. Noch bevor es aufsprossen, alle, die vor 2 Wochen hier waren und diesen Text noch im Ohr vielleicht haben, mit dem Aufsprossen aus diesem Baumstumpf sprost etwas auf. Hier steht es wieder. Noch ehe es aufsprost, sage ich es euch. Also Gott damals durch den Jesaja sagt, pass auf, das, was ich jetzt hier sage, ist von höchster Wichtigkeit. Schaut hin, seht hin, darum geht's. Und ich habe mich gefragt, nur bei diesem kleinen Wörtchen seht hin, was übrigens in der Bibel an vielen Punkten kommt. Jesus sagt ständig, seht hin, hört zu, schenkt mir, schenkt der Botschaft eure Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei mir mit meiner Aufmerksamkeit? Wem oder was schenke ich tatsächlich meine Aufmerksamkeit? Und es gibt ja so 2 Möglichkeiten. Das eine ist sehr bewusst, ich entscheide, wem ich meine Aufmerksamkeit schenke. Oder ich sage, ich habe keinen Bock auf den Stress, aber dann schenke ich trotzdem meine Aufmerksamkeit irgendwem und irgendwas, nur meistens ungesteuert. Irgendwem schenke ich es. Und meine Frage an mich selber, aber auch meine Frage an euch ist, wem oder was schenkt ihr eure Aufmerksamkeit? Ist es Gott? Spielt er in eurem normalen Alltag, in eurem Leben insofern eine Rolle, als dass er eure volle Aufmerksamkeit bekommt? Ja, ich weiß, wir sind alle viel beschäftigt, wir haben Arbeit und so weiter. Und natürlich, wenn ich mich konzentriere auf irgendwas, dann kann ich ja nicht voll konzentriert sozusagen bei Gott sein. Ist auch gar nicht damit gemeint. Sondern was damit gemeint ist, dass wir immer wieder Punkte haben, wo Gott unsere volle Aufmerksamkeit hat. Aber dann wir auch wissen, dass egal was wir tun, seine volle Aufmerksamkeit haben und wir jederzeit mit ihm in Verbindung sein können und sollen. Wir Menschen können Multitasking in der Regel nicht. Ich glaube, ihr Frauen auch nicht, obwohl man das sagt. Aber weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Ich kann es zumindest nicht. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Aber Gott möchte, dass wir immer wieder Punkte haben in unserem Alltag, in unserem Leben, wo wir sagen, so, jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit. Ja, und das bedeutet dann vielleicht auch, das Smartphone auszumachen, den Fernseher auszumachen, die Musik auszumachen. Vielleicht sogar das Haus zu verlassen oder sonst was, so wie Jesus sagt, ins stille Kämmerlein zu gehen, damit wir Gott unsere volle Aufmerksamkeit widmen können. Ich möchte dir ganz viel Mut machen dazu, das einfach in deinen Alltag einzubauen. Es lohnt sich, weil Gott nicht so einer ist, ich will jetzt deine Aufmerksamkeit, sondern wir kriegen immer ganz, ganz viel geschenkt, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Vielleicht tickst du an einem Punkt ähnlich wie ich, weiß ich nicht, ich verrate ihn dir gleich. Ich habe so ein Fable. Ich bin oft auf der Suche nach einem Schalter, nach dem einen Schalter, den ich nur umlegen muss, um möglichst viel in meinem Leben positiv zu verändern. Kennt ihr das? Also diesen einen, ich suche danach, wo ich sage, was ist die Formel zum Leben? Ja? Die muss ich kennen und dann kann ich alles regeln. Was muss ich tun, damit diese Situation sich ändert? Was ist die eine Sache? Bestimmte Sachen laufen nämlich bei mir im Leben nicht so, wie sie sollten oder zumindest nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Und dann möchte ich das ändern und da ich irgendwie so ein Typ bin, ich mag das nicht, wenn das alles so mega komplex wird, weil ich dann keine Übersicht mehr habe, suche ich nach diesem einen Ansatz, der möglichst alles verändert oder wenn nicht alles, dann zumindest möglichst viel. Ich habe im Laufe meiner Jahre, und vielleicht kommt da auch noch mehr hoffentlich, festgestellt, es gibt diesen Einschalter meistens nicht. Das ist ziemlich dumm. Also ich war oft auf der Suche, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Es funktioniert nicht, wie die schönen Ratgeberbücher es oft darstellen. Du machst das und das und das, zack, und dann ist alles geregelt, dann läuft's. Dann hast du ein entspanntes, ausbalanciertes Leben oder was auch immer. So funktioniert's nicht. Es scheint irgendwie so zu sein, dass die meisten Sachen im Leben komplex sind. Und es nicht diesen einen Schalter gibt. Wenn wir die Bibel aufschlagen und anfangen, sie von vorne zu lesen, so ist sie eigentlich auch intendiert. Also man fängt vorne an. dann gibt es total vieles, was wir darin entdecken. Viele spannende, viele Geschichten und. Aber im Kern lesen wir direkt auf den ersten Seiten ein paar ganz zentrale Aussagen. Die erste zentrale Aussage ist die, es gibt einen Gott. Und dieser Gott ist nicht irgendeine entfernte, unpersönliche Macht, die Macht sei mit dir oder wie auch immer, ja, sondern er hat diese Welt geschaffen, er hat sich das alles ausgedacht, er ist voll involviert und wir Menschen, und das ist krass, sind sogar in seinem Bilde geschaffen. Also er sagt, die Krone der Schöpfung, nachdem er alles gemacht hat, alles super vollkommen, die Natur und, hat er die Menschen geschaffen und gesagt, das ist quasi die Krönung und zwar deshalb, weil wir in seinem Bilde geschaffen sind. Das heißt, Fähigkeiten, die er hat, die ihn ausmachen, kennzeichnen uns. Wir sind Wesen, die kreativ sind. Wir sind Wesen, die spirituell sind. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Und wir lesen weiter auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott das alles, die gesamte Schöpfung und uns in einer vollkommenen Harmonie geschaffen hat. Und Harmonie ist nicht zu misszuverstehen mit Langeweile, sondern was Spannenderes gab es gar nicht in gewisser Hinsicht, aber in einer Harmonie, wie wir uns häufig danach sehen. Beziehungen waren perfekt, sowohl zu Gott als auch untereinander, als auch zur Natur. In vollkommener Schönheit, also die Bibel nennt es einfach sehr gut. Es war alles sehr gut. Das Einzige, was nicht gut war, war, als Adam noch keine Frau hatte und dann hat Gott nachgeholfen und hat es auch noch sehr gut gemacht. In vollkommenem Shalom könnte man sogar sagen. Das ist das hebräische Wort, dass alles sozusagen zueinander passt. Dass alles so ist, wie es sein soll. Und dann erfahren wir, und das ist eigentlich krass, wenn man das liest und sich auf der Zunge zergehen lässt, ein paar Kapitel später, dass die Menschen sich gegen diesen Gott auflehnten. Er hat nur eine einzige Anweisung gegeben und gesagt, pass auf, ihr könnt alles, aber das bitte nicht. Das dürft ihr nicht. Und was machen die Menschen? Genau das tun sie, weil sie meinten, und das steckt dahinter, Gott würde ihnen etwas vorenthalten und sie wüssten besser als Gott, wie Leben funktioniert. Und das ist die Haltung, diese Einstellung ist seitdem unser menschlicher Grundzustand. Und das nennt die Bibel Sünde. Ja, dass wir in Rebellion gegen Auflehnung zu Gott leben und sagen, wir wissen es besser. Wir haben es mehr drauf als du. Wir können oder wollen dich ignorieren, weil wir dich nicht brauchen. Das ist der Grundzustand. Und aus diesem Zustand heraus kommen Taten, kommen Gedanken, kommen Motive. Und das nennt die Bibel, das ist jetzt wichtig, Ungerechtigkeit oder auch Sünde. Wir denken, handeln und leben an vielen Punkten entgegen dem Willen Gottes. Wir verletzen quasi das Recht, den Maßstab unseres Schöpfers. Und das ist in den einzelnen Taten, sind das Sünden, ist das Ungerechtigkeit und es entspringt aus unserem Grundzustand, unserem Herzenszustand, dass wir in Rebellion zu Gott sind. Und indem wir so sind und so handeln, passen wir nicht mehr zu Gott. Das macht die Bibel auch deutlich, sie können nicht im Paradies bleiben. Krankheit und Tod und so weiter ziehen ein paar Seiten weiter, bringt keinen Abel um, so rum, ich komme immer durcheinander, ja. Kein bringt Abel um und so weiter und so fort. Also Mord und Totschlag bricht aus und es ist echt Chaos. Und bis heute hat sich das im Grunde nicht viel geändert, außer dass es viel mehr Menschen gibt, wie alle mit Smartphones rumlaufen und meinen, wir wären also super schlau, aber im Grunde ist der Mensch derselbe geblieben. Und wir sind abgeschnitten von dieser Quelle des Lebens von Gott nämlich und deswegen kommt all das in unser Leben, Zerfall, Krankheit, Tod, Missverständnisse, Streit, Unversöhnlichkeit, Hass, Krieg und so weiter und so fort, Unterdrückung. Ihr könnt selber fortsetzen, die Liste. Aber das Gegenteil von Shalom und Gerechtigkeit, das ist das, dieser Zustand, in dem wir leben, der uns kennzeichnet. Und jetzt kommt's. Warum habe ich das erzählt mit diesem Schalter und dieser Komplexität des Lebens? Wenn die Bibel über das Kernproblem von uns Menschen redet, dann sagt sie eben nicht, ach, das ist alles komplex. Da gibt es die Erklärung für und da gibt es die Erklärung für. Nein, an dem Punkt ist die Bibel alles andere als komplex, sondern sie sagt ganz deutlich, ja, man kann es benennen. Unser Kernproblem, aus dem sich alle anderen Kernprobleme oder Probleme der Menschheit, der Gesellschaft von uns selber entwickeln, ist die Sünde, unser Zustand und die Ungerechtigkeiten, die daraus hervorgehen. Das mag einem schmecken oder das mag einem nicht schmecken, aber die Bibel ist da sehr klar und ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, dass man wirklich im Kern alles auf diese Sachen zurückführen kann. Auf diesen Zustand und aus dem, was daraus hervorgeht. Zurück zu dem Text, aber deswegen finde ich, ist es doch so erstaunlich, wie oft Jesaja hier von diesem Knecht Gottes sagt, dass er, und jetzt kommt's, das Recht bringen wird. Man könnte auch sagen, die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, sprich das, was Gott möchte, umgesetzt. Also in Vers 1 heißt es, er bringt das Recht den Völkern. In Vers 3 heißt es, ja, er bringt wirklich das Recht. In Vers 4, er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Und was bedeutet das? Es bedeutet in der Sprache des Alten Testaments, dieser Diener Gottes wird das Grundproblem der Menschheit beseitigen. Das bedeutet das. Er wird auf der ganzen Erde dafür sorgen, dass Gottes Wille wieder gilt. Und zwar nicht nur, ja, okay, der gilt, das akzeptieren wir, wir machen aber was anderes, sondern sein Wille wird anerkannt und auch getan. Er wird umgesetzt. Und zwar nicht nur für eine kleine auserwählte Schar von Superfrommen, sondern für alle Menschen flächendeckend weltweit. Ich möchte gerne, dass wir da mal einen Moment bleiben. Gott sagt hier, es wird jemand kommen, der Gerechtigkeit schaffen wird, der das, was damals schiefgelaufen ist, wieder ändern wird, und zwar flächendeckend, weltweit, universal. Es wird jemand kommen, der das Grundproblem der Menschheit lösen wird, der dein Grundproblem lösen wird. Und ich dachte so, okay, November, Sonntag, keine Ahnung, wie das Wetter ist beim Vorbereiten, aber wahrscheinlich jetzt nicht so prickeln. Das auf einen Sonntagmorgen, das ist ja, das sind ziemlich große Gedanken, oder? Fast ein bisschen überfordernd. Da kommt jemand weltweit und er wird das Recht aufrichten und so weiter. Ich keine Ahnung, wie ihr hier sitzt, aber vielleicht denkt er so, auch schön warm hier, schläft oder er nickt so ein bisschen ein und so weiter. Solche Gedanken sind vielleicht ein bisschen zu steil und ein bisschen zu groß. Und gefühlt wirkt das doch irgendwie ewig weit weg, oder? Also ich meine, wer hat schon von uns irgendwie mit weltweit Recht schaffen und so weiter zu tun? Es ist doch nicht unsere Kategorie, in der wir denken, oder? Wir denken doch meistens an unseren nächsten Arbeitstag, was kommt da auf mich zu, was muss ich machen, meine Aufgaben und so weiter und so fort. Gedanken weltweit, diese Welt zu verändern, das ist, können wir den Politikern überlassen, oder? Aber ich dachte so, naja gut, vielleicht ist das für den einen oder anderen so, aber trotzdem, wir leben in einer Welt, in der Menschen oder sogar ganze Volksgruppen immer wieder versuchen oder versucht haben, etwas ganz Ähnliches zu machen. Sie wollen die aus ihrer Sicht richtige Ideologie und die richtigen damit verknüpften Maßstäbe umsetzen und durchsetzen. Dadurch soll die Welt verändert werden und das daraus erwachsene Recht soll Geltung bekommen. Das ist gar nicht so weit weg. Das passiert ständig um uns herum. In Berlin jeden Tag. Aber nicht nur in Berlin, weltweit versuchen das Menschen, im Kleinen und im Großen. Sie haben erkannt, was die Lösung ist für das Problem oder für große Teile der Probleme der Menschheit. Und jetzt, Chaka, wollen wir gucken, dass wir diese Welt zu etwas Besserem verändern, zu einem besseren Platz machen, und sie legen los. Für die einen sind das Menschenrechte und Bildung. Das ist die Lösung, der Ansatz, um das Schlechte, das Böse zu bekämpfen. Für die anderen ist es der weltweite islamische Staat und die Scharia. Für wieder anderes ist Demokratie und Wohlstand oder Frauenrechte und Emanzipation oder Genderpolitik. Für wieder anderes ist gar keine Ideologie, sondern sagen, ich bin die Lösung. Nur wenn ich regiere, dann geht es allen gut. Also mir zuerst und vielleicht auch den anderen. Das geht meistens komplett schief. Aber das Prinzip, dass viele der Welt ihre Agenda aufzwingen wollen, ihre Lösung für die Welt durchsetzen wollen, das passiert. Und ja, gar keine Frage, die Inhalte, die unterscheiden sich manchmal um 180 Grad. Mir geht es jetzt auch überhaupt nicht darum, diese Inhalte zu bewerten. Das ist gar nicht mein Punkt, sondern ich möchte auf etwas anderes hinaus. Ich finde nämlich erstaunlich, dass die Art und Weise, wie sie ihre Ideologie oder ihre Vorstellung durchsetzen wollen, oft dieselbe ist. Die Art und Weise, wie sozusagen diese Welt verändert werden soll, wie die Welt hören soll, was wir zu sagen haben, die ist oft dieselbe. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir ein Anliegen in der Gesellschaft durchsetzen wollen, dann oft meinen, wir müssten unser Anliegen und unsere Ideologie müssten ja so richtig Gehör verschaffen. Wir müssten es halt in die Gesellschaft hinausschreien. Wir müssen unser Anliegen in den Medien platzieren, müssen Aufsehen erregen, wir müssen zu den Großen und Einflussreichen durchdringen, wir müssen uns da Gehör verschaffen. Das alles kostet ganz, ganz viel Geld und ohne ganz, ganz viel Geld gibt es keine guten Wahlkampagnen, keine Werbekampagnen und so weiter. So funktioniert doch in der Regel unsere Welt. Und ist es nicht oft so, dass wenn das dann passiert und wenn man dann an entsprechenden Positionen, Machtpositionen angelangt ist, Andersdenkende oft mundtot gemacht werden oder diskreditiert werden oder sogar weggesperrt werden, damit wir das Anliegen durchsetzen können? Das ist nicht nur im Großen so. Überlegt mal in euren Beziehungen. Überlegt mal, wenn ihr ein Anliegen habt. Wie ist es mit Andersdenkenden? Hat man da Bock drauf, dass die zu Wort kommen? Hört man denen zu? Das sind nicht nur die großen Politiker, das lebt in uns genauso drin. Und oft ist es doch so, wenn wir so ein richtiges Anliegen haben, denken so, darum geht's jetzt, dann ja, müssen Opfer gebracht werden, keine Frage. Und wer da nicht mit will, naja, nicht mit kann oder sogar kritisch ist, bleibt halt auf der Strecke. Wird zurückgelassen oder wenn es nicht anders geht, vielleicht auch beseitigt, abgestellt. Und fast immer, wenn wir Menschen meinten, wir haben die Lösung für die Probleme der Menschheit oder die Lösung für unsere Probleme, wie auch immer, gefunden und wir setzen das jetzt mit aller Macht durch, mit dem, was wir wollen, dann führt es meistens zu Unterdrückung und Krieg. Die Weltgeschichte ist ein Paradeexempel davon. Deswegen macht Geschichte studieren so viel Spaß, weil man im Grunde genau die ganze Zeit sieht, die Bibel hat recht, die Bibel hat recht, die Bibel hat recht. Es ist so, bis heute nicht anders. Vielleicht klingt das für dich ein bisschen düster, vielleicht ein wenig abstrakt. Ich weiß ja nicht, ob du so geschichtsinteressiert bist. Aber es ist nicht weit weg. Ein Blick in die Nachrichten. Gestern Abend noch dachte ich habe die Tagesschau-App gesehen. Ich dachte so, ja, genau so, ständig, es passiert. Ob in Afrika, Asien, Amerika, in Europa, es passiert täglich, heute, weltweit, vor unseren Augen. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie setzt denn dieser Diener Gottes das Recht weltweit durch? Wie macht er das denn? Und Jesaja sagt es uns. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. Die Autoren des Neuen Testaments, also grob des letzten Drittels der Bibel, die werden nicht müde, uns zu sagen und mit Schriftstellen zu beweisen, dass dieser Diener Gottes, dieser Knecht Gottes, niemand anders ist als Jesus Christus. Er hat das Wohlgefallen des Vaters. Er hat den Heiligen Geist. Er hat die Gerechtigkeit Gottes aufgerichtet und er hat das Grundproblem von uns Menschen an der Wurzel gepackt und vernichtet. Er hat das Recht und die Gerechtigkeit aufgerichtet. Und zwar nicht mit den Methoden, die wir Menschen benutzen. Lärm, Werbung, Unterdrückung, Rücksichtslosigkeit, Krieg, Macht und so weiter. Nein, völlig anders. Und ich glaube, wenn wir diesem Jesus nachfolgen, dann heißt es ja in der Bibel, dass wir ihm ähnlich werden sollen. Ich glaube, dass das auch in diesem Punkt zutrifft. Ich denke, wir sollten uns an vielen Punkten überlegen, welche Methoden wir anwenden und ob das die Methoden von Jesus ist. Auch als Kirche, als Gemeinde. Müssen wir hier laut rumschreien, dass alle auf uns aufmerksam werden? Die Versuchung ist groß, wo wir Möglichkeiten haben. Müssen die Mächtigen und Großen von uns erfahren? Die Versuchung ist groß. Ich sage nicht, es gibt die einfache Lösung an dem Punkt, aber was ich sage ist, ich glaube, wir können nicht ignorieren, wie Jesus das gemacht hat, sondern wir machen es jetzt in unserem eigenen Stil. Wann immer die Kirche in der Geschichte das getan hat und zu den Großen und Mächtigen durchgedrungen ist, ist es schiefgelaufen und zwar kräftig schiefgelaufen. Wir stellen oder wir hören vor der Bundestagswahl immer eine und dieselbe Frage an die möglichen Kandidaten der Parteien. Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage auch schon im Ohr habt. Kann er oder sie Kanzler? Ja? Kannst du Kanzler? Und was wir damit meinen ist, hat diese Person nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten, sondern hat er oder sie auch den Machtwillen und beherrscht er oder sie auch die Machtinstrumente, die dafür nötig sind? Der Diener Gottes, der hier beschrieben wird, scheint mit anderen Karten zu spielen. Und deshalb ist die Frage nach wie vor offen. Okay, er bringt das Recht, aber wie? Wie macht er es denn? Wie schafft er es denn? Und die Antwort ist das Kreuz. Die Antwort dafür ist das Kreuz. Dort hing Jesus und starb in menschlicher Schwachheit. Schwacher geht's nicht. Es gibt keinen Punkt in deinem Leben, wo du schwächer bist, als wenn du kurz vorm Sterben bist. Wenn dein Körper versagt, wenn deine Sinne versagen und so weiter. Das ist der Moment deiner größten Schwachheit. Dort hing Jesus wie ein gerade noch glimmender Docht, der in der nächsten Sekunde auszugehen drohte. Wie ein abgeknickter Grashalm, der sich selbst nicht mehr reparieren kann und dem Tod entgegensieht. Der Auserwählte Gottes, Gott selber, Jesus, der gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, der nicht für sich gekämpft hat und der nicht lautstark die Massen für seine Rettung mobilisiert hat, sondern stillgehalten hat, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, der Text kommt noch bei Jesaja, damit wir gerettet werden können. Er, der seelisch Gefangene und dämonisch Gebundene aus ihrem Gefängnis herausgeholt hat und freigemacht hat, der lässt sich gefangen nehmen, binden und ans Kreuz nageln. Aber bevor er seinen letzten Atemzug tut, den schwächsten Moment seines Lebens erlebt, ruft er den Sieg über alle Mächte dieser Welt aus und besiegt und löst das Grundproblem der Menschheit. Es ist vollbracht. Und damit ist die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Der Weg ist frei, dass die Gerechtigkeit Gottes nun zu allen Menschen kommen kann, nicht nur zu den Juden, sondern zu uns weltweit auf der ganzen Erde. Er, der ohne Sünde war, der Gerechte, ist für uns, die wir gesündigt haben, gestorben. Die Strafe für unsere Verfehlung, also sprich die Durchsetzung der Gerechtigkeit oder des Rechts, traf ihn, sodass, wie Paulus das dann im Römerbrief super erklärt, wir nun allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen werden. Seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Und nicht nur momentan, nicht nur in guten Momenten unseres Lebens, sondern für immer. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden und er lebt in alle Ewigkeit. Und seine Auferstehung von den Toten, von Jesus, beweist, dass er nicht nur für die Sünden der Menschen bezahlt hat, sondern dass er auch den Tod und den Teufel und alle Mächte besiegt hat. Napoleon Bonaparte, der große französische Kriegsherr und Kaiser, wusste genau, was es bedeutet, ein Reich zu gewinnen, zu siegen und die Macht zu erringen. Am Ende seines Lebens, nachdem er besiegt und entmachtet worden ist und auf eine Insel verbannt worden ist, hat er offensichtlich folgende Aussage gewesen, weil er mehrere Aussagen gemacht, die wird ihm auch zugeschrieben. Er sagt, zwischen Jesus und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhen die Schöpfung unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründet sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. An einer anderen Stelle sagt er, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang mir auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Jesus ist der Sieger, das bezeugt die Bibel. Er bringt das Recht durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet das für uns? Ich glaube, das hat total viele mögliche Bedeutungen. Ich habe für mich gesagt oder gedacht so, im Kern ist es eigentlich nur das. Will ich diesem Jesus folgen? Gebe ich ihm mein Leben? Gebe ich ihm sozusagen mich selber hin? Also es ist eigentlich eine Frage meiner Hingabe. Wenn da jemand ist, der das geschafft hat, was vor ihm keiner geschafft hat, nicht der mächtigste Herrscher dieser Welt, was ist meine Reaktion? Hingabe. Und zwar jeden Tag neu. Und aus dieser Hingabe an ihn folgt meine Aufmerksamkeit. Und wie ist es bei dir? Gibst du ihm dein Leben? Bekommt er deine volle Aufmerksamkeit? Ich vermute, dass heute Morgen hier Menschen sitzen, deren Leben sich gerade so anfühlt wie ein abgebrochener Grashalm. Du bist innerlich zerbrochen, dein Lebenswille hängt vielleicht wirklich nur noch an so einem dünnen, faserigen Faden. Es braucht nicht viel und es ist aus. Oder vielleicht fühlst du dich auch eher wie dieses Bild von der ausgepusteten Lampe, diesem Docht, der nur noch glimmt. Das Einzige, was noch da ist, ist ein bisschen glimmende Glut und ein bisschen Rauch. Aber kurz davor, komplett auszugehen. Und kann es sein, dass du an diesem Punkt in deinem Leben bist, weil du meintest, besser zu wissen, wie Leben funktioniert als Gott? Kann es sein, dass du genau an diesem Punkt bist, weil du meintest, ich weiß aber, wie es richtig geht und diesen Weg gegangen bist? Anstatt Jesus deine volle Aufmerksamkeit zu widmen, hast du es allen anderen gewidmet, möglichen Göttern und Götzen, Glücksquellen, von denen du dir versprochen hast, sie geben mir, was ich will, was ich brauche, damit mein Leben Sinn macht, damit mein Leben glücklich ist und so weiter. Und dann ist dein Leben aus den Fugen geraten. Das Licht ist ausgepustet, der Halm zerbrochen. Und jetzt hörst du heute Morgen hier von dem majestätischen Jesus, der das Recht aufrichtet, zu allen Völkern bringt. Und alles klingt so weit weg und überhaupt nicht passend zu deiner Situation. Und ganz ehrlich, einem heiligen König aller Könige unter die Augen zu treten, dessen Gebote du missachtet hast, auf den du nicht gehört hast, das ist wahrscheinlich das Letzte, was du jetzt willst. Denn was hättest du zu erwarten? Ich sag dir, was du zu erwarten hast. Weil Jesaja das hier sagt. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Denn der König aller Könige wurde für dich zerbrochen. Er hat für dich sein Licht verlöschen lassen. Er ist für dich gestorben, als du noch nichts von ihm wissen wolltest, als du noch sein Feind warst. Er hat dich gesucht, als du ihn nicht gesucht hast. Und deshalb bitte ich dich in seinem Namen, komm zu ihm. Ob als zerbrochenes, zerknicktes Rohr, halb ausgelöschter Docht oder in der Blüte deines Lebens. Komm zu ihm, diesem König aller Könige, der das Recht aufgerichtet hat und der Einzige ist, der mächtig alles regiert mit Methoden, wo es keiner von uns machen würde und auch keiner hinbekommen würde und der gleichzeitig das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Er ist der Einzige, der dir neues Leben schenken kann, der dir neue Hoffnung geben kann und deinem Leben Sinn gibt. Seht, Das ist mein Diener. Ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Lasst uns beten. Jesus, du bist dieser Diener Gottes. Du bist so anders gekommen, als die Menschen das damals erwartet hätten, selbst als wir es erwartet hätten, wenn wir damals gelebt hätten. Aber du hast das getan, was keiner von uns hätte tun können. Du hast das Kernproblem an der Wurzel gepackt, du hast es gelöst und ich danke dir dafür. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du nicht wie die Großen dieser Welt kommst und alles platt machst, nur damit du die Macht hast, sondern du kommst als einer, der das geknickte Rohr, den geknickten Grashalm nicht endgültig abhaut und den glimmenden Docht nicht endgültig ausmacht, sondern zu neuem Leben erweckt. Und Herr, das kannst nur du. Und ich bitte dich, dass du es tust, auch heute Morgen. Amen.